Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.
Ja, das ist die Ausgabe vom 29. November 2024, eine Spezialausgabe mit einem Spezialgast, mit dem Reto Brennwald, Filmemacher und Moderator. Hoi Reto, salut.
Salut Dominik, danke für die Einladung.
Ja, du bist bei uns Gast, weil diese Woche dein neuester Film Premiere gehabt, «Das Erfolgsgeheimnis der Schweiz». Hast du es gesucht? Ich glaube, du hast mehrere Jahre an diesem Film geschafft. Hast du es gefunden? Was ist ein Erfolgsgeheimnis der Schweiz?
Ja, also die Idee habe ich schon lange mit mir herumgetragen, aber effektiv an den Film habe ich mich vor 2 Jahren gemacht. Und ich habe das Erfolgserlebnis schon auf dem Radar gehabt. Ich habe schon gewusst, in welche Richtung ich gehen wollte. Aber vor allem hat mich beschäftigt, dass das Erfolgsgeheimnis Schlagseiten bekommen hat. Ich meine, man hat immer das Gefühl, die Schweiz steht gut da. Aber wenn man sich genauer anschaut, die machen ja das auch in Bern einfach sehr oft, dann merkt man, dass eben die guten, die liberalen Rahmenbedingungen, dass die erodieren. Und das ist ein schleichender Trend, aber der Staat wächst, die Bürokratie wächst, das Unternehmertum wird bremst. Der gute, eben der Unternehmergeist, der Schweiz den Wohlstand gebracht hat, der wird behindert. Und das wollte ich unbedingt thematisieren, weil der Staat kann nicht alle Probleme für uns lösen. Wir können nicht wegen allem die Hand machen beim Staat, sondern es braucht eben, ja, es klingt so richtig altmodisch, es braucht eine Eigenverantwortung von jedem.
Also du hast den Untertitel ja gesetzt, ein Film über den wachsenden Staat und die Schweiz. An was kannst du denn das zeigen? Ich meine, es ist nichts Neues für die Zuhörer von Bern einfach, wir sind ja gleicher Meinung da, aber ich meine, deine Beispiele, ich bin schauen, das ist schon noch eindrücklich, was du, und das sind ja nur Beispiele, die dann für etwas viel grösser stehen, aber erzähl mal ein bisschen, was du gelernt hast.
Ja, also wenn man sich ein bisschen das Thema reinknüllt, dann geht einem eigentlich die Schuppen von den Augen. Es ist wirklich egal, wo du schaust, oder? Ich habe in der Baubranche geschaut, im Bildungsbereich, im Sozialwesen, natürlich im Finanzsektor, bei den Vorschriften für KMU. Du kannst wirklich mit ein paar Klicks findest du überall Leute, die leiden unter der Last von der Bürokratie, die permanent wächst. Und ich habe dann einfach nach guten Beispielen gesucht, wo sich auch filmisch umsetzen lassen, weil es ist ja manchmal schwierig, die liberale Idee zu erklären. Was ist das überhaupt? Ich habe auch dort angefangen, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ich finde den Schweizer Staat gut und wenn du mit jemandem zu hast auf einer Gemeinde, dann kommst du einen guten Service über. Aber wenn man ein bisschen reinknündelt, dann sind wir auf einem Weg, wo gerade Firmen natürlich immer mehr Papierkram machen. Von den Zertifizierungen über Rechenschaftsberichte, über Qualitätsnachweise. Und da klagen ja eigentlich alle drüber.
Ja, du bringst zum Beispiel das Beispiel von dieser Ärztin, wo früher ihre Geräte selber sterilisiert und dann wieder gebraucht hat, also durchaus auch ökologisch ziemlich sicher sinnvoll. Und weil die Anforderungen an die Sterilisierung viel höher geworden sind, kann sie jetzt das nicht mehr. Und wenn ich es richtig im Kopf habe, sagt sie, ihre Praxis produziert jeden Tag einen 120 Liter Sack Güssel, unter anderem mit diesen Wegwerfinstrumenten. Ich meine, es ist ein kleines Detail, aber es ist sicher auch teuer und es ist nicht ökologisch und es ist einfach, man kommt nicht draus. Warum, oder?
Du findest eben sehr schnell so Beispiel, wenn du mit den Leuten redest. Auch mein Zahnarzt hat mir einmal geklagt, wo ich auf dem Stuhl gelegen bin bei ihm. Er hatte genau gleiche Probleme. Mhm. Und der Ueli Maurer sagt es sehr gut im Film, oder? Statt dass man die Leute lässt, ihre Probleme direkt an der Front lösen, versuchen Juristen in Bundesämtern Vorschriften zu machen, die uns dann mehr Sicherheit geben. Aber die sind eigentlich weiter entfernt von der Front als Praktiker. Und wir haben kein Vertrauen mehr in Praktiker und haben das Gefühl, wir müssen Sicherheit schaffen durch einen Haufen neue Vorschriften. Immer wenn etwas schief geht, wird eine neue Vorschrift kreiert oder ein neues Gesetz. Dabei könnte man da eben einen anderen Ansatz wählen.
Also dort wird es auch absurd bei dieser Praxisassistentin, wo dann irgendwie du zeigst, wie sie muss irgendwie in einem Bericht oder für die Behörde aufschreiben, dass sie auch ja immer Händchen anlegen. Und dabei ist es ja, die Frau hat eine Lehre gemacht und die Ärztin ein Studium gemacht. Und das ist allen klar, dass man Hygienehändchen anhat. Also das ist vielleicht noch ein Beispiel. Es ist wirklich, und eben, du hast ja in dem 40-minütigen Film, du kannst gar nicht alle Beispiele zeigen, wo dir über den Weg gelaufen sind bei der Recherche, nehme ich an.
Ja, leider nicht. Ich habe mich ja auf zwei Gebiete quasi beschränkt, auf Medizin. Bei den Ärzten ist es wirklich schlimm, oder? Die haben jetzt schon ein Fünftel von ihrer Arbeitszeit, wo sie im Büro sitzen, statt beim Patienten. Und auf die Landwirtschaft, bei einem herzigen Bauernbärli. Ich hätte sehr gerne ein KMU reingenommen, weil KMUs leiden enorm. Aber ich einfach nicht alles können machen. Aber es gibt zum Beispiel ein super gutes Büchli vom Gewerbeverband über den Wert der KMU. Und dort siehst du einfach auch die Zahlen. Das sind natürlich Schätzungen, aber sehr, sehr seriös verfolgte Schätzungen, wo du liest, dass unsere Regulierungskosten pro Jahr, jetzt musst du wirklich festheben, ich kann es fast nicht können glauben, etwa auf 60 Milliarden geschätzt werden.
Das ist einfach wahnsinnig. Ich meine, das Geld, wenn man es nicht für Regulierung einsetzen würde, würde das bleiben bei diesen Betrieben. Man könnte auch Lohnerhöhungen zahlen, man könnte damit Innovation machen. Also es ist ja Geld, das letztlich einem positiven Kreislauf, wo die Marktwirtschaft halt ist, zwischen investieren, Risiken eingehen, produzieren, verkaufen und so weiter. Der Kreislauf ist ja gut und dem tut man es entziehen. Das ist verrückt, oder?
Genau. Und was eigentlich uns auch nicht bewusst ist, ist, dass eben vor allem kleine Betriebe, vor allem KMUs unter dem natürlich mehr leiden, weil die können den bürokratischen Aufwand nicht gut bewältigen. Die grossen Firmen haben dort ein bisschen mehr Spielraum. Und das kostet ja auch Juristen, das kostet Bürokraten, wo eigentlich, ich habe mit einer Unternehmerin geredet, oder, die hat eine tolle Rede gehalten, mal am Swiss Economic Forum, über die sogenannten Bullshit-Jobs. Also du hast immer mehr Bullshit-Jobs und das führt natürlich dazu, dass es eine Konzentration gibt. Am Schluss überleben nur noch die, die Kraft haben, um die Bullshit-Jobs auch zu zahlen. Und das ist natürlich kontraproduktiv.
Ja, man hat dann weniger Wettbewerb, oder? Und wir als Konsumentinnen und Konsumenten haben weniger Auswahl. Das ist ein gutes Stichwort. Heute ist Black Friday. Hast du auch schon etwas geshoppt oder so?
ich habe es nicht geschafft. Ich habe jetzt wirklich alle Hände voll zu tun gehabt mit dem Film. Und ich denke immer, Mist, ich müsste in die Stadt posten. Jetzt würde es sich lohnen. Genau.
Du kannst noch online, kann man nämlich bei uns etwas shoppen. Ich mache gerne darauf aufmerksam, alle Bern einfach Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir haben ein Sonderangebot für ein Abo, ein Geschenk-Abo, das dann persönlich unterzeichnet wird von Markus und mir. Das machen wir jedes Jahr. Wir müssen tagelang, muss der Markus und ich da Geschenk-Abo signieren. Wir tun auch einen Satz dazu. Also ihr könnt sagen, wir müssen schreiben fürs Mami vom Reto oder weiss nicht was. Das ist ein bisschen Tradition bei uns und dann kann man so Upgrades zu einem besonderen Preis kann man bei uns haben. Geht schauen, ich das unten dran verlinken und viel Spass dabei. Ja, jetzt nimmt mich noch ein bisschen Wunder, ich meine, du bist dann stehen geblieben bei dem oder was hast du herausgefunden, woher die Regulierung kommt, die Schwette an Gesetze, an Statistiken, an Anforderungen. Wo bist du gelandet? Bei welcher Erkenntnis?
Ja, das ist eigentlich die 1-Million-Franken-Frage, die sich alle stellen, weil man versucht das ja, also mindestens auf der bürgerlichen Seite, schon seit Jahren auch zu kehren, den Trend. Und ich habe auch überlegt, was könnten denn Lösungen sein? Also erstens mal, glaube ich, sind wir einfach in einem Trend rein, wo wir nach Sicherheit vor allem streben. Wir stellen die Sicherheit höher als die Freiheit. Das ist jetzt auch wieder ein bisschen plakativ. Aber auf das läuft es zum Schluss raus. Wir haben unglaublich viele Kontrollinstanzen kreiert und wir haben grundsätzlich ein Misstrauen gegenüber einem Einzelnen. Und das ist eigentlich falsch. Statt dass man vertraut auf die Zivilgesellschaft, dass jeder seine Verantwortung wahrnimmt, gehen wir mit einem Misstrauen grundsätzlich an die Sache her. Und wenn etwas schief läuft, eben, dann gibt es ein neues Gesetz. Und der Gary Schwarz im Film, im Film sagt das eben nicht, das habe ich nicht untergebracht, aber er sagt eigentlich, wir sollten wieder zurück zu Treue und Glauben. Wir müssen halt den Leuten grundsätzlich vertrauen. Und dann müssen wir auch zulassen, dass Fehler passieren. Fehler passieren immer. Aber dann kannst du es ja sanktionieren. Für das gibt es ja Gericht. Und du musst nicht im Voraus alles wollen, kontrollieren und regulieren. Mhm. Das funktioniert einfach nicht. Und am Schluss ist es ehrlich gesagt auch kindisch. Wir sind ja kein Kindergärtner, wo man muss an der Hand nehmen und immer denken, dass wir selber nicht fähig sind, um Verantwortung zu tragen.
Mhm. Hätte ich auch ein bisschen, ich meine, du hast einen bekannten Film gemacht über Pandemie. Und ist es wie auch ein bisschen eine Fortsetzung von dem? Weil in der Pandemie haben wir alle ja gemerkt, wie der Staat sehr extrem uns bei der Hand nimmt und vorsorgen will und sagt, darfst du das nicht und das nicht. Es ist dort fast noch, so empfinde ich es mindestens, noch extremer geworden, die Tendenz. Und wir kommen fast nicht mehr weg davon, ein bisschen.
Ja, es ist so. 2020, das hat einen massiven Regulierungsschub verursacht. Das hat den Staat aufgebläht. Und ich habe natürlich tatsächlich aus den Erfahrungen von dem Film, den ich damals gemacht habe, auch so ein bisschen wie einen Aha-Effekt gehabt, indem ich gemerkt habe, wenn du ein Thema findest als Filmemacher, das die Leute bewegt, dann musst du auch nicht unbedingt den ganzen bürokratischen Weg haben, den man normalerweise geht, wenn man einen Film macht. Das heisst, du musst zum Bund, du musst zu den Filmstiftungen, du musst zu der Filmförderung. Nein, du kannst eben auch selber etwas auf die Beine stellen. Und wenn du einen Nerv triffst beim Publikum, dann findest du nachher auch Leute, die sagen, wow, das ist gut. Wir helfen, das zu finanzieren. Wir helfen, das zu unterstützen. Und genau diesen Weg habe ich jetzt das zweite Mal probieren. Und ich habe ja Premiere gehabt am Montag. Und es ist gut angekommen. Es hat bereits natürlich aus den Kreisen der Unternehmer Leute, die das unterstützen.
Und man kann noch weiter unterstützen. Ich tue unten natürlich den Film verlinken. Ja, man kann ihn dort schauen online. Und dann kann man ihn unterstützen. Das ist eigentlich auch das Ziel, dass man wirklich noch die fehlenden Kosten, es haben auch Leute für dich geschafft, zu einem tieferen Tarif. Und denen willst du vielleicht auch noch etwas geben und so weiter. Dass man das wirklich kann decken. Es ist wirklich ein wichtiger Film, glaube ich. Man sollte ihn an vielen Orten zeigen. Jetzt eben, woher kommt die Regulierung, hast du ein bisschen erwähnt, oder? Am Podium, wo ich auch ein Teil war davon, hat der Matthias Remund, Bundesamt für Sport, bis vor kurzem Direktor vom Bundesamt für Sport, so muss man sagen, gesagt, ja, es sind eben die Ansprüche an den Staat wachsen, das hast jetzt du auch ein bisschen betont. Das ist, glaube ich, schon auch, das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Auch selbst aus der Wirtschaft gibt es das. Es gibt Wirtschaftsverbände oder auch Unternehmen, die noch so froh sind, grosse, oder? Wenn es noch mehr Regulierung gibt, das ist der Wettbewerb wird dann geringer. Aber es gibt auch ein Eigenleben von der Verwaltung manchmal, oder? Ich glaube schon, das erlebe ich natürlich jetzt am Bundeshaus viel, oder Ämter, die sich selber Aufträge geben, die Sachen für nötig erachten und dann Bericht anfangen zu schreiben, bis dazu, dass sie Vorstöße schreiben, wo jemand eingibt, damit sie dann einen Bericht machen können und so weiter.
Das ist ja nicht zuletzt ein Thema auch für mich geworden, weil ich immer wieder ein bisschen deine Arbeit verfolgt habe. Das geht jetzt nicht darum, dass ich dir Honig ums Maul schmiere, sondern dass das einfach eindrücklich war. Du bist jetzt sehr lange in diesem Bundesbetrieb tätig und siehst, was an Papierbergen produziert werden. Und wenn man das einmal ein bisschen verfolgt, dann muss man sagen, das ist wirklich erschreckend. Ich habe damals, als ich die Arena moderiert habe, ja, mit den Parlamentarierinnen und Parlamentariern zugehört. Es haben mir ab und zu solche Leute gesagt, sie lesen eigentlich gar nicht mehr, weil sie kommen gar nicht dazu, diese Berge von Papier zu studieren, sondern sie verlassen sich im Grunde genommen auf Experten in den Kommissionen, die ihnen einigermaßen sagen, wie die Sachlage ist. Und das ist einfach keine gute Entwicklung. Aber das ist ja nur der eine Teil vom Film, wenn ich noch schnell darf sagen. Mhm. Der andere Teil ist mir eben auch sehr wichtig gewesen, dass wir ja in einem Zeitgeist leben, wo man eben den Staat eigentlich so ein bisschen als Allheilmittel anschaut und umgekehrt den freien Wettbewerb und die freie Marktwirtschaft und ganz schlimm der Kapitalismus, dass man den so wahnsinnig kritisch anschaut. Und das hat mich eben auch in der Analyse gestört, weil, wo ich dem nachgegangen bin, ich wollte das auch wissen, das hat mich seit meiner Jugend eigentlich beschäftigt, der grosse Streit zwischen Sozialismus und Kapitalismus. Und dort hat es einfach auch einen wahnsinnigen Haufen von Stereotypen, die einfach weitergetragen werden, ohne dass man sie hinterfragt.
Also du machst auch eine kleine Strassenumfrage, wenn ich es richtig im Kopf habe, mit 3 Leuten. Die Strassenumfrage frage ich mich dann immer, wie lange hast du gehabt, bis die 3 gehabt hast? Sind das 3 von ganz vielen oder hast du das sehr schnell die Personen gefunden, die sehr pointiert, alle 3, wenn wir noch den Zuhörerinnen und Zuhörern sagen, also der eine sagt, Kapitalismus ist ganz schlecht und eine Dame sagt, es braucht viel mehr Umverteilung und Staat und so. Ja, wie ist das gegangen? Ist das schwierig gewesen oder einfach?
Das ist super, dass du mich das fragst, weil das ist ja tatsächlich nicht repräsentativ. Aber ich kann es jetzt auch einfach sagen, wir haben einen Nachmittag lang gefragt in der Nähe vom Bahnhof in Zürich und es sind praktisch alle Leute, wir haben etwa 10 oder 15 Leute gefragt, praktisch alle Leute haben in dieser Richtung argumentiert, die Share geht auseinander, der Kapitalismus ist schädlich. Wir haben einfach darum, es sind 4 gewesen, die wir eingebaut haben, die 4 genommen, weil die sind am pointiertesten gewesen. Die hat man einfach am besten verstanden. Der, den ich am allerbesten finde, übrigens, der ist nachher gerade zurück zu seinem Job im Staat.
Also, nicht ganz überraschend. Und du schneidest denn das gegen mit der Melanie Hähner vom Institut, unter anderem mit der Melanie Hähner vom Institut für Schweizer Wirtschaftspolitik, wo darauf hinweist, oder, dass in der Schweiz, also, dass das gar nicht stimmt, dass die Schere wirklich auseinandergeht. Und es ist noch interessant, weil gerade heute ist der neueste Verteilungsbericht vom IWP gekommen, wo das wieder zeigt. Und ich finde es interessant, ist eigentlich nicht nur, dass der Gini-Koeffizient irgendwie ungefähr gleich ist, seit rund 100 Jahren, sondern eben, dass die Verhältnisse, sie sind eben schon sehr gleich oder egalitär, bevor der Staat eingreift. Oder? Also bei vielen Ländern rundherum gibt es wirklich riesige Einkommensunterschiede und dann kommt der Staat und durchaus auch dank seiner Transfer wird es dann gleicher. Bei uns ist es im Verhältnis zu anderen Ländern schon, bevor der Staat kommt, sehr gleich. Und im Film wird dann gesagt, ein wichtiger Grund ist Berufslehre. Ein wichtiger Grund ist überhaupt das Bildungswesen, wo eben ermöglicht, dass in diesem Land ganz viele Leute Jobs und Aufgaben bekommen, wo sie schon genug und gut verdienen. Das ist ein grosses Wunder eigentlich von diesem Land. Ein Erfolgsgeheimnis, oder?
Ja, genau. Auch dort ist ja die Schweiz wieder einmal an der Spitze weltweit, indem wir eben wirklich im Verhältnis zu anderen Ländern eine kleinere Diskrepanz haben beim Vermögen und beim Einkommen, aber vor allem beim Einkommen, wegen dem. Und ich finde das immer wieder interessant, es sind genau die Faktoren. Man hätte jetzt das Motto vom Erfolgsgeheimnis auch noch dahingehend natürlich können vertiefen, indem man einmal geschaut hätte, wie sieht es mit der Chancengleichheit? Wichtig ist ja, dass die Leute eine Möglichkeit haben, um sich zu entfalten, dass sie am Start nach Möglichkeit ungefähr die gleichen Chancen haben. Dass nachher die einen schneller rennen als die anderen, das kannst du nicht aus der Welt schaffen. Und da sind wir einfach als Schweiz gerade mit dem dualen System unglaublich gut aufgestellt. Und ich finde, es ist interessant, wenn das IWP das auch belegen kann mit diesen sehr guten Studien, die mich auch wirklich beeindruckt haben. Das war auch ein Grund, dass ich den Film machen wollte, weil dort siehst du relativ deutlich.
Jetzt ist heute auch die Liste der 300 reichsten Schweizer rausgekommen und das ist natürlich verrückt, oder? Auf Platz 1 der Herr Wertheimer, 37 bis 38 Milliarden Vermögen. Das ist natürlich wahnsinnig und ist Wasser auf die Mühle von denen, die sagen, ja, es ist ganz schlimme Zustände in diesem Land. Du bringst auch jemanden, der so eine Kurve zeigt, oder, vom Vermögen. Mhm. Was halt in der Wahrnehmung ein bisschen untergeht, ist, das Vermögen, das ist ja nicht, das hat ja niemand auf einem Bankkonto, selbst viele von uns, die durchaus vermögend sind, weil sie eben Pensionskasse haben, du kannst nicht zur Pensionskasse gehen und das abheben. Und das ist vielleicht auch noch ein bisschen, ich glaube wirklich, die Debatte über das Vermögen bringt uns gar nicht wahnsinnig viel weiter, sondern das Entscheidende ist das Einkommen und dort müssen wir vielleicht schon aufpassen. Oder?
Ja, das ist eben genau so eine Szene aus einem Dokumentarfilm, vom Schweizer Fernsehen, oder, wo das quasi dramatisierend gezeigt wird. Oder? Was aber irgendwie in der breiten Wahrnehmung einfach nicht Bewusstsein vorhanden ist, ist, das ist ja Geld, das gebunden ist in den Firmen. Und ich habe mit einem Unternehmer geredet, der sehr erfolgreich ist, der hat 4'000 Leute und der muss für seine Vermögenssteuer, weil er den Hauptanteil von der Firma hat, so viel zahlen, dass er das mit seinem Lohn gar nicht zahlen kann. Also, das ist absurd. Und jetzt, du siehst ja die Diskussion um die Erbschaftssteuer von der JUSO. Mhm. Wenn Unternehmen sogar sagen, ich müsste einen Teil von meinem Unternehmen verkaufen, um das zu zahlen, dann sind wir natürlich total kontraproduktiv. Und darum hat mich, immer wenn ich die Debatte verfolgt habe, das einfach gestört, dass man gesagt hat, ja, die Reichen, die zocken uns einfach ab und die haben es gut. Darum habe ich auch den Aimo Brunetti zum Beispiel im Film eingebaut, wo ein sehr gutes Schulbuch im Grunde genommen geschrieben hat über Volkswirtschaft, wo diesen Stereotypen auch ein bisschen begegnet.
Aber ich finde wirklich, man muss auch die vielleicht einfachen Wahrheiten, muss man halt etwa die mal wiederholen. Eben wenn jemand, der reich ist, das Geld in einer Firma hat, dann schafft das dort Stellen und es schafft Innovation und es generiert Steuergelder und AHV-Beiträge und so. Das ist komplett banal, aber man muss es, glaube ich, etwa die wieder mal wiederholen. Man muss auf Fakten runtergehen und auch heute, unser Werbepartner ist Power Facts, ist jetzt Energiepolitik, auch ein wichtiges Thema, aber wenn ihr euch informieren wollt, über woher die Energie in der Schweiz wirklich kommt, dann müsst ihr jetzt gut zuhören.
Woher kommt unser Strom? Wie viel CO2 stößt die Schweiz tatsächlich aus? Welche Rolle spielt Wasserstoff? Und wie lange haben wir noch Energie, wenn alle Stricke rissen? Die Antworten auf alle Ihre Energiefragen gibt es jetzt auf powerfacts.ch. Von Mobilität bis Gebäude, von Klimaschutz bis Versorgungssicherheit. powerfacts.ch. Fakten statt Fake. Wissen statt Wahrweisen. Jetzt unter www.powerfacts.ch.
Ja, Reto, 2 Jahre Arbeit, du hast auch noch die Person, also den Kameramann vorgestellt und der den Schnitt gemacht hat. Für die, die das nicht so wissen, das hat mich noch beeindruckt, du hast gesagt, also man geht einfach mit riesig viel Material zu dem Schnittmensch und du erzählst ihm die Idee, die du hast, die Geschichte, die du erzählen willst und er macht sich dann an die Arbeit. Ja, für uns, die das noch nie mitbekommen haben, wie geht das?
Ja, also danke für die Frage. Wenn ich das so ein kurz zusammenfasse, dann ist es so, ich habe mit jeder Person, mit jeder Hauptperson wahrscheinlich etwa ein stündiges Interview gemacht. Und dann hast du sehr, sehr viele gute Aussagen, die du lange nicht alle kannst verwenden. Du musst also eine Vorauswahl treffen, so dass du quasi einen roten Faden hast in deiner Erzählung. Und mit dieser Auswahl und den Schauplätzen, also eben der Bauernhof oder die Arztpraxis, tust du nachher eine Geschichte im Grunde genommen formulieren und aufschreiben. Und dann gehst du mit dem auf den Schnittplatz und schaust, funktioniert das so? Ein paar Bilder von, also ich das jetzt wirklich vereinfache, vom Bauernhof und dann provisorischen Stall und dann eine erste Aussage von dem armen Kaib, der nicht vorwärts kommt, mit dem Wiederaufbau von seinem Hof. Und dann merkst du, nein, das funktioniert nicht, das ist aus dem Zusammenhang gerissen, ich muss dann noch Text einfügen. Also es ist wirklich eine Knochenarbeit. Und der Kötter, der hilft dir eben zu sagen, du, ich verstehe das nicht. Wie ist das mit dieser Regulierung, mit dieser Vorschrift? Warum kann er jetzt da nicht einfach seinen Bauernhof wieder herbauen? Und das ist so eine Knochenarbeit, wo du mit der Zeit dann den Film entwickelst. Und jetzt kommt mir gerade in den Sinn, weil du mich fragst, wir sind also am Schluss bei der 12. Version gewesen, wo nachher definitiv war.
Okay, wahnsinnig. Ist das eben, so 12 Versionen, ist das speziell viel, weil es jetzt eben so ein bisschen ein abstraktes Thema ist, oder ist das normal?
Ja, ich habe schon damit gekämpft, dass es ein abstraktes Thema ist. Und normalerweise würde ich sagen, du machst ja nicht Versionen. Wir haben halt über einen längeren Zeitraum daran gearbeitet. Aber das Thema ist halt nicht sehr anschaulich. Und darum bin ich auch sehr dankbar, dass er ganz tolle grafische Umsetzungen gemacht hat, dass man gut versteht, um was für Zahlen dass es da geht und Dimensionen. Und von dem her, ja, es war ein bisschen ein Knorz gewesen. Umso mehr hat es mich wirklich gefreut, dass jetzt die ganzen Haufen Leute sagen, hey, das ist ein guter Film, das ist Entschuldigung, das ist jetzt unbescheiden, dass sogar Leute schreiben, Retro, grosses Kino.
Nein, finde ich auch. Und man merkt, dass, also das von dem Geknorzen merkt man nichts. Insbesondere auch, oder du fängst an mit einer sehr dramatischen Szene, ich verrate jetzt nicht welche, und es hört auf, ja, bisschen mit einem Happy End. Also das ist auch noch schön irgendwie. Also wir dürfen das nicht weiter verraten, aber ich glaube wirklich, du kannst, das ist so ein bisschen, für mich ist es eine Rahmenhandlung gewesen und ich habe das gern. Ja, man wollte auch bis zum Schluss wissen, wie geht jetzt die Geschichte aus, oder? Das ist natürlich ein bisschen clever gemacht, oder?
Ja, es ist eben, darum habe ich auch den Titel so gewählt, oder? Das Erfolgsgeheimnis der Schweiz. Weil, wenn du den Film anschaust, dann kannst du dich wirklich abziehen, wenn du siehst, was man da veranstaltet, bei uns in dem Land, wo eigentlich so erfolgreich ist. Und ich habe nicht wollen, mit einem pessimistischen Ton aufhören, weil wir haben es in der Hand, etwas zu machen, und der Film wollte etwas machen gegen den Trend, und darum habe ich auch mit einer positiven Note aufhören.
Das ist sehr gut. Also, könnt den Film schauen. Ich tue unten die Webseite verlinken. Dünnt ihn weiterempfehlen in eurem Umfeld. Ich denke wirklich, jetzt kommt so ein Wochenende, wo es nicht schön Wetter ist oder so. Das ist ein idealer Zeitpunkt, um das Erfolgsgeheimnis der Schweiz zu schauen. Der neueste Film vom Reto Brennwald. Danke vielmals, Reto, dass du da gewesen bist. Danke für den Film. Wir sind gespannt, was du weiter im Köcher hast. Und ich wünsche allen ein schönes Wochenende. Das war Bern einfach gewesen, am 29. November, Freitag. Wir sind am Montag wieder für euch da, zur gleichen Zeit auf allen Kanälen, wo ihr Podcast könnt hören könnt. Und denkt daran, es muss sich niemand entschuldigen, wenn er für so ein Erfolgsgeheimnis von der Schweiz ist.
Das war Bern einfach gewesen, gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.